es läuft alles so irrsinnig. Es passieren hier Dinge offen, die in der DDR verdeckt waren. Wenn ich das mit den Meldestellen höre, wo man anonym Leute anzeigen kann, das hätte sich nicht mal die Stasi getraut. Die haben das heimlich gemacht. Hier wird offen zur Denunziation der Mitmenschen aufgerufen. Diese Offenheit ist erschreckend. Wenn die nicht mal das Gefühl haben, dass man sowas lieber heimlich macht, dann halten sie das offenbar für legal. Unsere Demokratie, dass ihnen das nicht im Halse stecken bleibt, pausenlos von unserer Demokratie zu reden, als gäbe es noch eine andere als ihre. Entweder gibt es eine Demokratie und die ist für alle oder es gibt keine. Das sind so Sachen, wo ich nicht mal sagen kann, es ist wie in der DDR. Es erzeugt nur Gefühle wie in der DDR.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns zum zweiten Mal zu Gast ist Monika Maron. Sie ist sicherlich eine der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen und hat jetzt ihr Tagebuch vorgestellt. Immer noch freundlich, kaum noch geduldig. Tagebücher von 1980 bis 2021. Und es ist eine wirklich, muss man sagen, interessante Zeitreise in die DDR und all das, was danach kam. Insofern freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen bei uns.
Freut mich.
Lassen Sie uns einsteigen. Ich habe ein sehr interessantes Bild bei Ihnen gefunden. Und zwar beschreiben Sie, dass Ihr Sohn in der Schule, dass da die Uhr falsch ging. Ja, also 8 Minuten, glaube ich, ging sie falsch.
Ja.
Und da musste man sich über offenbar geraume Zeit nach der falschen Uhrzeit der Schule richten, statt die Uhr zu reparieren.
Nee, es war, glaube ich, so, also jedenfalls steht das da so, dass die Lehrer selbst an diese Uhr nicht ran durften.
Ja.
Also da musste ein Mechaniker kommen und Mechaniker waren wahrscheinlich selten oder zu beschäftigt. Und solange diese Uhr falsch ging, musste man sich nach dieser falsch gehenden Uhr richten.
Ja, das ist also eine eigentlich recht eindrückliche Beschreibung dieser Zeit.
Ja, das kann man sagen.
Und wie weit sind wir davon noch entfernt?
Ich hoffe noch ein Weilchen, aber wir sind auf gutem Wege.
Okay. Wir sind auf gutem Wege. Und das ist natürlich so ein bisschen die Kernfrage, würde ich mal sagen, zu dem Buch ist, Sie beschreiben ja, wie Sie dann reisen konnten aus der DDR und nach New York und Mailand und so weiter gereist sind. Aber man liest ja bei Ihnen eigentlich vor allem die Enttäuschung raus. Ist das jetzt eigentlich die Enttäuschung über den Westen oder womit hat das zu tun?
Nee, Enttäuschung über den Westen war es gar nicht. Ich war ja neugierig und habe ja auch wirklich viel gesehen. Also auch Sachen, also besonders New York, was ja irgendwie mein ganzes Lebensbild oder verändert hat. Nein, es war ja wirklich eine schwierige Reise. Also ich war über 40, ich hatte ein Kind, hatte einen Beruf, war sehr selbstständig und bin gereist, wie man vielleicht als Student reist, so wo man von einer WG in die andere und die Leute nicht kennt und spielt alles keine Rolle. Niemand hat Geld. Also ich hatte wenig Geld. Ich konnte keine Sprachen, was also wichtig ist. Ich war immer allein. Ich durfte natürlich nur allein reisen, weil in der DDR durfte man eben nicht reisen. Und wurde von Freunden bei Freunden oder Freunden von Freunden von Freunden untergebracht. Manchmal wirklich aufs Auge gedrückt, sodass man gar nicht wusste, ob die nur hoffen, dass man bald wieder abfährt. Also es ist gar kein Zustand, in dem man sich wohlfühlt. Und das war eigentlich das, was mir das Reisen schwer gemacht hat. Also ich kann nicht sagen, verleidet hat, aber was erschöpfend war, was auch seelisch irgendwie erschöpfend war, so dass ich manchmal dachte, ich will eigentlich gar nicht mehr, ja. Ich wollte, glaube ich, nach Mailand gar nicht aufbrechen, wollte zu Hause bleiben, weil ich bin ja zwischendurch immer nach Hause gefahren. Und also es war mir selbst ein bisschen seltsam, als ich das gelesen habe, nach 40 Jahren wieder oder so, wo ich dachte, mein Gott, wer das liest, der denkt, da darfst du nun schon reisen und klagt die ganze Zeit rum.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich mich zum Teil sehr unglücklich gefühlt habe, ja, bei allem, was mich natürlich hoch erfreut hat. Aber normalerweise hätte man gesagt, oder hätte ich auch gesagt, so, ich reise jetzt wieder aus Paris ab, hier ist gerade nicht schön, es regnet die ganze Zeit und im nächsten Jahr fahre ich wieder hin. Aber wenn man die Möglichkeit eben nicht hatte, zu sagen, dann reise ich da ein andermal hin, dann...
Ja. Dann zwingt man sich dazu sozusagen.
Zwingt man sich, ja.
Und bevor es weitergeht, ein kurzes Wort von einem unserer Werbepartner. Das freie Internet steht unter Beschuss, wie selten zuvor. Wir berichten hier darüber ja oft. Es geht um den Angriff auf die Privatsphäre und die Anonymität. Es geht um das Sammeln von Daten und um die allgemeine Überwachung, die immer weiter zunimmt. Ein Weg, sich dagegen auf legale, auf etablierte Weise zu wehren, sind VPN-Zugänge. Mit VPNs können Sie eben genau Ihren digitalen Fußabdruck, den Sie immer überall hinterlassen, verschleiern, und zwar wirkungsvoll. Das hat darüber hinaus auch noch andere Vorteile. Sie können durch diese Verschleierung zum Beispiel sich selbst vor Kompromittierung oder Hacking schützen, beispielsweise öffentlichen WLANs. Sie können Geoblocker umgehen und damit zum Beispiel Ihre Streaming-Services aus dem Urlaub nutzen oder auch ausländische Websites andersrum nehmen. Und Sie können sogar Flüge günstiger buchen, denn Flüge werden teilweise je nach Ländern zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Und mit dem VPN-Zugang können Sie eben genau das verschleiern und dann eben zum Beispiel günstiger Flüge buchen. Wenn Sie sich für einen solchen VPN-Zugang interessieren, das ist wirklich eigentlich zu empfehlen, dann schauen Sie doch mal bei unserem Partner vorbei, nämlich bei Surfshark VPN. Ist einer der größten und etabliertesten Anbieter von VPNs. Und mit dem Code APOLLONEWS kriegen Sie da auch noch 4 Monate kostenlos. Denn Sie wissen es, die Arbeit, die wir hier machen, das ist nur möglich dank auch Werbepartnern, die mit uns zusammenarbeiten, unsere Arbeit hier an dieser Stelle ermöglichen. Und Sie können davon auch profitieren, wie gesagt, mit dem Code APOLLONEWS kriegen Sie 4 Monate kostenlos.
Hat das irgendwie Ihren Blick dann verändert? Weil das war ja doch das, wovon wahrscheinlich sehr, sehr viele in der DDR geträumt haben, so eine Reise machen zu können.
Naja, sicher. Das konnte ich ja zu Hause im Grunde auch ganz schwer erzählen. Hm. Also mein Mann konnte es erzählen, der hatte dafür Verständnis. Ja. Aber ansonsten konnte man ja keinem sagen, oh Gott, ich muss schon wieder nach Paris reisen oder so.
Ja, okay, verstehe. Was würden Sie denn sagen, diese Reise aus Ostdeutschland in den Westen, wie unterschiedlich war das Bild von Ihnen oder war Ihr Bild zu Ihrer Vorstellung, also was Sie da erlebt haben? Weil da hört man ja oft von vielen, die so aus der DDR erzählen, so unterschiedliche Geschichten. Also was man jedenfalls oft hört, ist, dass dann doch noch so bestimmte Motive der DDR-Propaganda verfangen hatten und man dann überrascht ist, dass zum Beispiel im Westen man nicht sowieso an jeder Ecke ausgeraubt wird oder so etwas.
Nee, ich glaube, das habe ich nicht gedacht. Nee, ich glaube, dass ich mir vorgenommen habe, jedenfalls kann ich mir das so vorstellen, es ist ja wirklich alles sehr lange her, so, dass ich nun nicht in Jubelschreie ausbrechen wollte, weil ich nun im Westen war. Aber das hatte eigentlich nichts mit der Vorprägung zu tun aus dem Osten, sondern es wäre mir ein bisschen albern vorgekommen, jetzt da anzukommen und vor den Schaufenstern jubeln zu stehen oder alles toll zu finden, ehe man es wirklich richtig angeguckt hat.
Ja. Aber, also das heißt, Sie würden eigentlich sagen, dass die Vorstellung, die Sie jetzt vom Westen hatten in der DDR, nicht so weit weg war von der Realität, wie sie dann war.
Nee, man kannte ja Leute. Also es war ja nicht so, also wir hatten ja Freunde so auch aus West-Berlin oder also als ich dann wirklich fahren konnte, da war ja mein Buch auch schon erschienen. Also nee, und wir wohnten ja nicht in Dresden, wir konnten ja auch Westfernsehen sehen. Nein, ich glaube, dass ich war auch gar nicht so auf Westdeutschland fixiert in meiner Vorstellung. Also ich wollte die Welt sehen. Mhm. Ich wollte anderes Leben sehen als Deutsches, glaube ich.
Dann lassen Sie uns doch mal darauf zu sprechen kommen, was ich eigentlich so sehr spannend bei der Lektüre des Buches fand, waren diese Briefwechsel mit den zuständigen Stellen zur Beantragung Ihrer Reise, weil das ja so Dinge sind, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ich hätte es mir auf jeden Fall ganz anders vorgestellt, wie sowas läuft. Erzählen Sie das doch mal ein bisschen, weil Sie waren ja schon eine kritische Schriftstellerin und eigentlich sozusagen dort irgendwie im Visier und dann konnten Sie trotzdem diese Reise machen.
Naja, also es gab ja viele Schriftsteller, die ein Dauervisum hatten, ja, die hin und her konnten sowieso. Also ich weiß das von Jörg Becker, ich weiß das von Schlesinger, andere auch. Und das war ja auch eine Möglichkeit, die Leute A, ruhig zu halten. Und bei mir, glaube ich, das stand dann auch irgendwo in den Akten, haben sie auch gehofft, ich bin danach weg.
Also dass sie quasi dort bleiben.
Ja, nicht dort bleiben, sondern danach ausreisen will, was ich ja aber erst viel später gemacht habe. Und weil, selbst wenn die Bücher ja nicht in der DDR verlegt waren, kamen die ja rein. Und in der DDR rechnete man auf so ein verbotenes oder seltenes Buch 50 bis 100 Leser auf ein Exemplar. Mhm. Also ich selbst habe 180 verteilt.
Ja.
So. Aber brachten ja auch die Rentner mit oder Besucher schmuggelten das rein. Also das Buch war bekannt und für solche Sachen wurde man ja dann auch verehrt oder geliebt oder so.
Ja.
Und wenn man wegging, hat man die Leute eben auch enttäuscht. Also es war auch ein bisschen Verrat. Also die blieben und man selbst eben nicht. Und insofern, glaube ich, war die Möglichkeit, also mir so eine Reise zu genehmigen, dann mit der Hoffnung verbunden, danach haut sie sich ja ganz und gar ab.
Ja.
Und die hatten uns lieber außerhalb des Landes als drin, denke ich.
Was aber schon spannend ist, ist diese Korrespondenz, die sie dann da teilweise haben, also auch mit höchsten Stellen und da ja fast so ein bisschen zynisch, humorvoll, bissig irgendwie die anschreiben. Also wo ich jetzt beim Lesen gedacht habe, mein Gott, also da kommt man doch ins Gefängnis, also so, ist die blöd oder so. Aber das war offenbar möglich irgendwie.
Naja, mit Höppke war das möglich, mit Hager nicht, da habe ich es auch nicht gemacht. Aber also das, was im Westen ja auch schwer vermittelbar war, dass so ein stellvertretender Minister selbst verbotene Schriftsteller empfing, um ihnen zu sagen, warum sie nicht gedruckt werden.
Ja.
Oder also gut, ich hatte ja 2 Jahre fast Verhandlungen mit dem Kulturministerium. Ja. Die kannten mich ja und haben ja immer noch gesagt, ja, sie drucken es, wenn ich dieses und jenes ändere. Ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt reicht's. Und Höppke war da, soweit es seiner Reputation nicht schadete, ein zugänglicher Mensch. Also der war dann Funktionär und hat funktioniert, wie er sollte und musste. Das hat er auch gemacht und war dann auch entsprechend harsch und hat über mich eben verbreitet, ich sei ja nur zu faul, Änderungen zu machen oder so. Aber man konnte, wenn er gut gelaunt war, mit ihm auch solche Briefwechsel führen oder auch Gespräche.
Aber wie kann man sich so diesen Typus vorstellen? Der wird ja oft porträtiert, also quasi der DDR-Bonze, so, ja,
naja,
wie man sagt. Aber wie kann man sich den so vorstellen? Weil offenbar ist er ja nicht so sehr ideologisch borniert, sondern ist er eher so ein Zyniker, so ein bisschen kommt er ja rüber.
Ja, glaube ich. Also der wusste, wofür er da saß und hat funktioniert als Funktionär.
Ja.
Aber vielleicht auch wieder besseres Wissen. Also doof war der nicht.
Mhm.
Und er hat sich zum Beispiel für Volker Braun sehr eingesetzt. Also bei so einem Buch, was auch heftig in Kritik stand. Aber das durfte er dann auch nicht übertreiben. Also für mich hat die Großzügigkeit dann eben nicht mehr gereicht.
Ja.
Und dann hat er einfach auch, also nach Flugasche haben die Westjournalisten immer auf der Messe gefragt, auf der Leipziger Buchmesse. Und da hat er dann eben auch ganz kühl behauptet, das entspricht nicht den literarischen Ansprüchen der DDR. So, das wusste er sicher besser, aber dann sagt er eben sowas.
Wusste er sicherlich besser. Ja, aber sagen Sie, war auch schon zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht mehr, wie soll man sagen, es waren jetzt nicht mehr wirklich echte Überzeugungstäter, mit denen man es da zu tun hatte, sondern eher, wie Sie sagen, so die so einfach funktioniert haben, so aus der reinen Machtlogik heraus irgendwie.
Glaube ich, ja.
Hm. Sie schreiben, ich habe es mir rausgeschrieben, es ist sehr kompliziert, den Leuten die DDR zu erklären, die Verhältnisse sind so absurd, dass sie kaum verstehen können, zum Beispiel, wenn ein Ministerium entscheidet, welches Buch gedruckt wird und welches nicht. Ja, also ich muss auch gestehen, also es ist jetzt so rückwirkend echt schwer, diese Verhältnisse sich so vorzustellen. Also es sind jedenfalls ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hätte.
Naja, das ist mir öfter passiert. Das ist mir in England passiert, das ist mir in Amerika. Das musst du dann immer ganz genau erklären, warum der Verlag am Ende nicht darüber entscheidet, sondern ein Minister.
Ja.
Und das passt natürlich überhaupt, also kann man sich ja hier auch nicht vorstellen, dass Herr Weimar entscheidet, dass Suhrkamp ein Buch nicht drucken darf oder so. Aber, und damals schon gar nicht. Aber ja, irgendwo steht da, glaube ich, auch im Tagebuch, ich versuche mein Land zu erklären und habe das Gefühl, ich erzähle irgendwelche Witze.
Ja.
Es war auch so. Also man versucht es zu erklären, wie das funktioniert und die anderen lachen. Ja. Das ist doch seltsam. Also man fand das ja selbst auch nicht normal.
Ja.
Aber dass es für andere einfach ein Grund zu lachen war, ich weiß gar nicht, war auch befreiend irgendwie.
Ja. Nein, das ist, was ich mir immer nur so frage, so diese beginnende Spätphase der DDR, da hat man jetzt so rückblickend immer so Lust, ja, eben auch so lustige und so diese Absurdität auch der Propaganda so im Ohr, also so, und man hat ja immer so ein bisschen Gefühl, so, das ist auch etwas gewesen, wo niemand wirklich mehr glauben konnte, selbst die, also niemand mehr wirklich dran glauben konnte, selbst die, die es betreiben mussten oder betrieben haben.
Naja, man muss ja nur mal sehen, ich glaube, die SED hatte 2 Millionen Mitglieder oder so. Und nach dem Mauerfall, ich weiß gar nicht, wie viel da übrig geblieben sind. Ich glaube, entweder 85.000 oder 8.500, das weiß ich jetzt nicht genau. Also mit der Null bin ich da im Unklaren. Aber jedenfalls, die Masse trat aus, sofort. Aber da es existenzgefährdend war, aus der SED auszutreten, solange die DDR existierte. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute vorher ausgetreten wären, wenn es nicht so vernichtend gewesen wäre.
Ja. Erzählen Sie doch mal vielleicht ein bisschen was über sozusagen Ihr Weltbild, wie sich das in dieser Zeit verändert hat. Also Sie waren ja dann recht früh kritisch und haben diese kritischen Bücher geschrieben. Wie war da Ihr Verhältnis? War es Ihnen von Anfang an eigentlich klar, dass das alles Quatsch ist mit der DDR, oder viele haben ja dann geglaubt, man könnte die DDR reformieren. War der Westen so ein Ideal, oder wie hat sich das mit der Zeit so verändert?
Also sowas geht ja nicht, also das ist ja nicht, eine Tür schlägt man zu und die andere öffnet sich, sondern ich kam ja aus einem kommunistischen Haushalt, dazu jüdisch-polnisch, also mein Großvater ist umgebracht worden von Nazis. Also ich war erstmal davon überzeugt, dass der Sozialismus am besten, aber der Kommunismus überhaupt das Wünschenswerte ist. So bin ich aufgewachsen. Und also man ist ja erstmal wirklich nur das Kind seiner Eltern. Und wenn man dann mit dem Leben, weil, weiß ich, in der Pubertät oder wenn man 14, 15, 16 wird, mit dem Leben selbst vertrauter wird und in eigene Konflikte gerät, dann fängt sowas an zu wanken oder man fängt an zu fragen, ob das so oder so richtig ist. Aber sagen wir mal, also dass ich den Sozialismus kritisch gesehen habe oder das, was DDR war und sich sozialistisch nannte, das war sehr früh. Das war schon während der Oberschulzeit, wo man so Erlebnisse hatte, wo man dachte, das geht alles nicht. Aber das heißt ja noch nicht, dass man das System als solches ganz und gar in Frage stellt. Das ist ja, was heute Leute noch sagen, also dann muss man eben den richtigen Sozialismus machen, nicht? Also das fand ich auch, man muss den richtigen Sozialismus machen. Und das endete endgültig, glaube ich, 68. Also ich dachte, dass das überhaupt nicht reformierbar ist. 68 und Prag. Was aber nicht heißt, dass ich die DDR bis dahin irgendwie akzeptabel fand ich nicht. Aber da habe ich die Systemfrage, glaube ich, noch nicht so grundsätzlich gestellt.
Weil das finde ich immer spannend. Ich möchte das gar nicht verurteilen. Ich meine, das ist ja, wie Sie gesagt haben, ist ja auch extrem das Produkt seiner Einflüsse. Aber es ist ja auch so, dass die DDR-Opposition fast in großen Teilen bis zum Schluss ja immer diese Ideen hatte, den richtigen Sozialismus und was Wolf Biermann, das Che Guevara-Lied gesungen hat und so weiter. Also das ging ja wirklich sehr lange. Und man hat sich eigentlich immer gesträubt, quasi wirklich einfach zu sagen, ne, die DDR ist blöd und wir wollen eigentlich den Westen, so das, oder wir wollen den Westen oder wir wollen die Bundesrepublik, den Kapitalismus. Man wollte ja immer auf diesem Mittelweg irgendwie auch bleiben, oft, oder?
Naja, bloß, also wenn die Armeen dann oder die sowjetische Armee eben einmarschiert in ein Bruderland, dann muss man wirklich fragen, was ist das für ein System?
Ja.
Weil für das, was in Prag war und gefordert wurde, dagegen konnte man ja überhaupt nicht sein. Wenn das also das ist, was kriegerisch bekämpft werden muss, dann stellt man sich eben doch die Frage, welches System ist das eigentlich, was hier verteidigt oder errichtet wird. Also 68 war für mich sehr entscheidend. Dann kam noch die Biermann-Ausweisung dazu. Nein, irgendwann ist man oder war ich an dem Punkt, wo ich das nicht für reformierbar hielt, aber andererseits auch nicht wusste, wie das zu ändern wäre. Also die Verhältnisse waren ja so manifest und so auch lagermäßig, Sowjetunion, so ganze Ostblock, dass man so, dann kam Solidarność, das war nochmal große Hoffnung.
Ja.
Und ab da hat sich, glaube ich, die Hoffnung auch nicht mehr gelegt. Also das war etwas, wo man dachte, das muss sich fortsetzen auf andere Art, ja.
Das ist dann schon, aber schon Anfang der 80er Jahre eigentlich, oder? Sehe ich das richtig?
Ja. Also wo es alles so absurd wurde. Also da hatten wir ja dann schon das Haus da an der polnischen Grenze. Und das war alles verriegelt und vermauert und war so. Also dass das kein System war, das überleben sollte, war dann wirklich schon lange klar. Nur war man eigentlich, bis auf die Möglichkeit, man kann es irgendwie verlassen, war man eigentlich auch hilflos. Also, weil es war ja erstmal nicht zu ändern.
Und hat aber, also das heißt eigentlich, aber diese Reise in den Westen hat eigentlich an diesem Bild gar nicht mehr so viel geändert bei Ihnen.
Nö, das nicht. Das war eigentlich, also wenn Sie meinen, ob das eine Überzeugungsreise war sozusagen. Nein, die war es nicht.
Ja.
Nein, es war eine Befreiung für mich und besonders eben New York. Also New York war für mich bis heute.
Ja.
Also ich war lange nicht da und ich will da auch nicht mehr hin, weil ich die Bedingungen nie wieder haben könnte, wie ich sie damals dann hatte. Aber das war, da habe ich irgendwie die Welt anders verstanden.
Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Nur nochmal diese Frage, des, weil ich, das habe ich schon oft gehört von Leuten aus der DDR, gerade die lange in der DDR gelebt haben, dass dann dieser Moment nach der Wende so, also in Berlin erzählt man sich das oft sowas wie, das erste Mal dann so ins KDW zu gehen, dass das schon etwas ist, was in vielen nochmal sehr viel ausgelöst hat. Also sozusagen diesen Reichtum einfach auch zu sehen. Aber das würden Sie nicht bestätigen.
Doch, wahrscheinlich. Also, aber es ist nicht das, was mich am meisten beeindruckt hat. Also ich habe in der DDR wirklich sehr gelitten unter dieser Hässlichkeit. Ja, alles war hässlich. Die Kleider waren hässlich und man konnte nicht verstehen, warum. Also weil die haben ja für den Export Sachen produziert, die waren nicht hässlich. Nur für ein Selbst haben sie hässliche Sachen gemacht, die man nicht haben wollte. Und das habe ich schon sehr genossen, dass es irgendwie eine schönere Welt erstmal war, eine vielfältigere. Aber ich kann mich erinnern, ich bin irgendwie in München durch die Maximilianstraße gegangen und habe in die Schaufenster geguckt und fand furchtbar hässlich, was ich da sah. Wahrscheinlich würde ich das heute noch hässlich finden, also mit lauter Goldknöpfen und so ein Zeug. Also der Reichtum selbst war es nicht. Also es war einfach, dass es schöner war und vielfältig und anders, ja.
Sagen Sie mal, inwiefern kann man sich diese Hässlichkeit vorstellen? War das einfach nach dem Motto, okay, quasi billigere Stoffe, alles Polyester und so weiter? Oder war es auch einfach so, dass das keine Rolle gespielt hat, diese Schönheit, oder dass sie deswegen nicht entstanden ist?
Nein, es konnten einem, eigentlich, die Leute konnten einem leid tun, die in solchen Betrieben arbeiteten, weil ich war mal in so einem Strickwerkladen, nicht Laden, sondern Fabrik in Apolda. Und dann haben die mir gezeigt, was sie für einen Export produzieren und was sie fürs Inland produzieren und welche Kämpfe sie kämpfen, um solche Strickjacken oder Pullover herzustellen, und das durften sie dann nicht. Also, weil da redeten Leute rein, die keine Ahnung hatten, und naja, Gott, das kennt man hier manchmal auch.
Ja.
Aber ja, irgendwie war das Programm, das war für die Werktätigen und die Werktätigen waren eben keine Luxusgeschöpfe.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja. Und nochmal eine Frage zum Abschluss. Ich weiß, das ist alles sehr naiv, was ich hier frage. Ich war ja nicht dabei und so, aber ich frage trotzdem, das muss ich ja. Was würden Sie sagen? Weil das ist ja auch etwas, worüber viel geredet wird, so wie die Bevölkerung wirklich eigentlich gerade so in der Endphase zu diesem System stand. Ja? Also irgendwie sagt man ja so, alle waren sich doch einig, das System ist blöd, aber dann doch nicht und so. Also wie haben Sie das wahrgenommen?
Also wenn ich mich zurückerinnere, ja, man muss ja aufpassen, dass man sich auch richtig erinnert. Also die Leute waren zum großen Teil sehr missgelaunt. Aus gutem Grund. Also entweder kriegten sie die Wohnung nicht oder gebrauchten Schuhe für die Kinder, die es gerade nicht gab. Aber ich habe das manchmal ausprobiert, wenn so Schlangen im Supermarkt, der Kaufhalle hieß, standen und es ging da nicht vorwärts. Wenn da jemand in der Schlange, in dem Fall dann ich, sagte, mein Gott. Also man konnte mit so einem Gemurmel oder mit einem kleinen Fluch eine ganze Schlange in Bewegung setzen. Der Nächste sagt dann, ist er wirklich wahr? Und also sie konnten mit so einem Wort die ganze Missstimmung beleben und jeder murmelte dann irgendwas vor sich hin. Also die Leute waren eigentlich, in ständiger, nicht mal Gereiztheit, dazu waren sie schon zu matt manchmal.
Ja.
Sondern eben missgelaunt. Missgelaunt und unfreundlich manchmal auch, ja.
Ja. Aber also wie kann man sich, war das so ein stillschweigendes Klima nach dem Motto, wir sind uns ja alle einig, das System ist doof? Oder war das einfach nur so ein achselzuckendes Hinnehmen? Oder war das so was wie, es läuft schon viel falsch, aber so genau wissen wir es auch nicht? Wie kann man sich das, also das würde mich eben wirklich interessieren, wie sehr die Bevölkerung wirklich, was die so wirklich über dieses System gedacht hat.
Naja, nun ist das ja auch kein geschlossener Block. Also
ja, aber so von der Stimmung, also es gibt ja so wahrscheinlich schon so eine Stimmung oder so, die man so hat in seinem Umfeld.
Naja, die war verächtlich. Also nein, darin war man sich schon ziemlich einig, dass das alles ein Schrotthaufen ist und Und sagen wir mal, unter bestimmten Leuten breitete sich auch ein intelligenter Zynismus aus. Das war das Erfreulichste daran, da konnte man wenigstens lachen.
Was sehr viel, Sie haben es auch gerade schon gesagt, die Hässlichkeit und dann die Unfreundlichkeit. Also das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was die DDR eigentlich dann auch so mit den Menschen gemacht hat oder was das so in einem ausgelöst hat, wie das die Leute auch verändert hat irgendwie.
Ja, als ich dann in Hamburg war, ich kann mich erinnern, da bin ich einkaufen gegangen und war an der Fleischtheke da irgendwie und kaufte was und hatte wahrscheinlich, da war ich gerade frisch angekommen und hatte vermutlich mein DDR-Gesicht beim Einkaufen also weil machte ja keinen Spaß einzukaufen, also ging man so.
Also ein missmutiges Gesicht, oder vermutlich, was ist das DDR-Gesicht?
Nehme ich mal an, weil als ich dann mein Paket nahm und wegging, war mir plötzlich klar, wie mich das Mädchen da hinter der Theke anguckte. Also völlig verständnislos. Und daraufhin habe ich mich nochmal umgedreht, habe gelächelt und habe gesagt, Dankeschön. Und die war ganz erleichtert, weil die dachte, sie hat irgendwas falsch gemacht vielleicht oder so, weil ich so unfreundlich war. Also diese Unfreundlichkeit musste ich mir auch erst abgewöhnen. Die war einfach Gewohnheit.
Ja.
Ja.
Also es war Unfreundlichkeit als Gewohnheit, ja. Warum eigentlich? Ich meine, man könnte doch denken, gerade da...
Sie meinen, warum ich da immer noch unfreundlich war?
Nee, warum man eigentlich dann so unfreundlich geworden ist? Weil man könnte ja auch denken, so in dieser, wenn alles so materiell schlecht ist, dann muss man sich ja wenigstens auf die menschliche Interaktion irgendwie versteigen oder so.
Nee, da hat man wahrscheinlich dann keine Nerven, weil man sich pausenlos nur ärgert. Also sie können irgendwo hin und dann haben sie nicht, geht nicht. Also die Verkäufer waren ja auch unfreundlich, weil es ihnen natürlich auch keinen Spaß macht, den ganzen Tag zu sagen, warum sie was nicht haben.
Ja.
Oder,
Nee, ist schon interessant. Nee, ich muss ja sagen, also ich bin ja viel in Ostberlin jetzt so, aber natürlich weit nach der Wende aufgewachsen. Da ist ja auch diese Unfreundlichkeit wirklich noch da und noch mit Händen zu greifen. Und dann, wenn man dann nach so Baden-Württemberg fährt, dann ist man immer geschockt. Man geht in die Bäckerei und plötzlich sind die Leute wirklich in so einer gewissen aufrichtigen Art und Weise auch wirklich freundlich zu einem. Jetzt muss ich sagen, war ich aber in Sachsen und da hatte ich auch das gleiche Gefühl. Also, dass die Sachsen doch heute eigentlich unglaublich freundlich und herzlich und bürgerlich irgendwie geworden sind.
Ja, die Berliner waren schon immer irgendwie schroffer als die anderen, aber nicht wirklich unfreundlich, also anders. Aber nun muss ich mal sagen, wenn immer über die Berliner geschimpft wird, das muss ich jetzt mal wirklich sagen.
Als das finde ich gut, das finde ich auch als Berliner gut, dass Sie da jetzt mal was dagegen sagen.
Ja, als geborene Berlinerin in der zweiten Generation. Wir sind ja, also die richtigen Berliner, sind ja längst in der Minderheit. Ja?
Ja, absolut.
Erstmal wurden wir von den Sachsen im Osten geflutet und von allen anderen Funktionären. West-Berlin wurde zuerst, als es noch geteilt war, von den Wehrdienstverweigerern, von sonst woher.
Ja.
Und nach dem Mauerfall nun erst recht. Da kamen ja dann die ganzen Schwaben.
Die Schwabeninvasion,
Ja. Das sind die, die damals alle da ins Kollwitzviertel gezogen sind, ganz viel Kneipen eröffnet haben und nun von oben runterschreien, die sollen in den Kneipen nicht so laut sein, weil sie inzwischen 30 Jahre älter sind. So. Also, ich glaube, die Berliner haben in ihrer Schroffheit aber doch einen gewissen Charme. Während die Zugezogenen, die kommen ja so aus Dörfern und so und Kleinstädten, die finden sich vielleicht in der Großstadt auch nicht so gut zurecht.
Das finde ich aber gut, dass jetzt nach spätestens 30 Minuten, wenn zwei Berliner miteinander reden, der grenzenlose Hass auf die Zugezogenen zum Hauptthema wird. Das konnte ja nicht anders sein.
Ja.
Ja, schlimm mit den Zugezogenen. Hauen Sie noch mal einen raus.
Jetzt reicht ja, jetzt habe ich ja alles gesagt.
Nein, nein, also ich meine, natürlich, es ist ja so oberflächliche Unfreundlichkeit sowieso, ja. Aber es hat sich ja... Also ich würden Sie sagen, ich finde ja, wenn man immer so über den Ossi redet, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es gibt ja sehr große Unterschiede. Ne? Also eigentlich die Sachsen und so, die sind ja doch irgendwie ganz anders als hier in Ostberlin oder in Brandenburg auch.
Naja
die
gut,
Leute,
die
oder?
Bayern sind auch anders als
gut,
die Friesen.
Ja, okay, gut. Ich
also
ein.
Dieses Nord-Süd-Gefälle gibt es, glaube ich, im Osten wie im Westen.
Ja, okay. Dann lassen Sie uns mal über New York reden. Das ist ja, da sind Sie ja wirklich begeistert. Also, es ist ja eigentlich die einzige Stadt, wenn ich das richtig sehe, die Sie wirklich toll finden da, bei Ihrer Reise, sage ich jetzt mal, oder wo Sie glücklich
Rom
sind.
Rom fand ich auch schön.
Okay, Rom fanden Sie auch schön, aber Mailand fanden Sie ganz furchtbar. aber New York, das würde mich jetzt mal interessieren. Und da habe ich mir jetzt draufgeschrieben, hier die Nacktheit der Verhältnisse, die hätten Sie an Ost-Berlin erinnert.
Ja, das stimmt. Lässt sich ganz schwer erklären. Bloß, also in Ost-Berlin wusste man, wenn man da lang ging durch die Straßen, konnte man eigentlich alles sehen, was war, nicht?
Mhm.
Man wusste, wie die Leute sind. Man sah den Zustand der Häuser. Man sah eine bestimmte Gleichförmigkeit, Farblosigkeit oder so.
Ja.
Und in New York konnte man auch alles erkennen. Also, man konnte den Reichtum und die Armut und die Leute auf der Bowery und aber auch die Vielfalt, also verschiedene Menschen aller Art. Und sagen wir mal, im Unterschied zu Paris, als ich in Paris war, hat es geregnet die ganze Zeit und ich hatte das Gefühl, die Leute würden mir mit ihren Regenschirmen bedenkenlos die Augen ausschlagen, wenn ich nicht aufpasse, ja?
Hm.
In New York ist mir aufgefallen, dass die Leute schon sorry sagten, wenn sie mich noch gar nicht berührt hatten, sondern mir nur ein bisschen zu nahe gekommen waren.
Ja.
Weil wo so viel ist und so eng, muss man aufpassen, dass man sich nicht rempelt.
Mhm.
Das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden und bemerkenswert. Und man konnte die Leute so gut interpretieren, die da lang gingen. Also man ahnte, mit wem man es zu tun hatte. Vielleicht habe ich mich auch geirrt, aber ich glaube, mir hat dann jemand erzählt, Heiner Müller hätte dasselbe gesagt, dass es ihn auch an Ost-Berlin in irgendwas erinnert hätte. Also mich ja sonst überhaupt nicht, weil als Städte waren die ja nicht vergleichbar, nur für die eigene Wahrnehmung.
Ja.
Da kam es mir vergleichbar vor.
Ist das eigentlich etwas, was vielleicht auch etwas ostlich ist, dass man so eine große Skepsis hat gegen, ich sag mal so, diesen falschen Schein, den man so ein bisschen im Westen, im Kapitalismus wähnt.
Das hatte ich überhaupt nicht. Also wenn mir Leute immer erzählt haben, ja, die Amerikaner, die tun ja nur so und tun ja nur so freundlich, in Wirklichkeit wollen sie ja gar nicht meine Freunde sein. Ich will ja auch nicht jeden Menschen zum Freund haben, dem ich freundlich begegne. Also nein, ich fand es nicht. Ich fand, mir reicht es, wenn die Leute mir freundlich begegnen, ohne dass sie gleich finden müssen, dass ich der sympathischste Mensch bin, den sie getroffen haben oder so. Nein, also ich finde ja, eine formale Höflichkeit und Freundlichkeit erleichtert den Umgang sehr. Mhm. Und mehr will man ja voneinander erstmal nicht.
Ja, aber es nervt schon ein bisschen bei den Amerikanern.
Nein, was mir schwer gefallen ist, erst ehe ich das kapiert habe, dass man nach 1,5 Stunden geht.
Okay.
Ja?
Mhm.
Weil das war dem Osten sehr fremd.
Ja.
Also da blieb man, bis man eingeschlafen ist oder einem wirklich gar nichts mehr einfiel. Was ja aber auch daran lag, dass sonst nichts los war und man sich eben mal nur gegenseitig hatte und dann zusammensaß und trank oder nicht trank. Also das, dass man nach 1,5 Stunden geht und alles andere ist unhöflich, das leuchtet mir bis heute auch nicht wirklich ein. Also weil, kann ja sein, danach wird es erst nett. Also, aber gut, das gehört da irgendwie zu den Sitten.
Ja, aber es ist ja schon so etwas Deutsches, oder? Dieses unbedingte Bedürfnis, dass alles so echt sein muss. Also so ganz echt und dunkel und man darf gar keinen einen falschen Schein, eine falsche Schönheit vorspielen darf und so weiter.
Ja, ich weiß nicht, ich kenne so viele andere Länder dann doch nicht, um zu sagen, ob es nicht noch andere Länder gibt, bei denen es so ist. Aber das ist schon wahr, dass die Deutschen darauf bestehen, dass jedes Lächeln auch gleich
Von Herzen kommen muss.
Von Herzen kommen
aus
muss.
Aus tiefster Seele.
Ja.
Gut, aber ist auch wahrscheinlich nochmal auch im Osten auch nochmal ein bisschen stärker, dieses Gefühl, oder? Also so diese Skepsis gegenüber dieser falschen Welt, die da kommt
weiß
und so.
Nicht.
Nein, es ist eine Quatschtheorie, okay.
Also ich glaube, manchmal wird so ein Ost-West-Unterschied auch kultiviert oder herbeigeredet, weil ich kenne auch im Westen Leute, die das so sehen würden. Hm. Also die doch eher das Echte und das Wahre und den formalen Umgang eher verachten.
Ja, okay, also Sie meinen, das ist da, überinterpretiert man dann, um eine Geschichte zu haben.
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine Generationenfrage, kann ja auch sein.
Ja. Ja. Ja, ist interessant. Ist interessant. Ja, also aber jedenfalls nochmal zurück zu New York. Also das ist ja doch, also muss ich sagen, jetzt bei mir war es auch noch immer das prägende Ereignis. Ich schäme mich dafür ja schon fast, weil ich ja auch so nach New York gefahren bin und dachte, um Gottes Willen, jetzt bloß nicht so ein peinlicher Tourist werden, der dann nur noch von New York redet. Ne? Aber es ist dann genauso geschehen. Ja, also man fährt dann nach New York und sieht dann da so diese Hochhäuser und die Freiheitsstatue und ist so völlig naiv begeistert und kommt zurück und erzählt erstmal jedem, dass man in New York war. Also auch eine stehende Konstante.
Nein, also ich war wirklich liebeskrank.
Yeah.
Also ich bin ja dann aufs Dorf gefahren, weil von New York, Ost-Berlin, das war ganz unverträglich und aufs Land, das war eher verträglich, ja, weil das ist ja kein Vergleich, so oder so. Und dann hatte ich einen Jetlag und bin auch eingeschlafen irgendwie im Liegestuhl auf der Wiese und bin aufgewacht und habe geweint. Also so, weil ich nun nicht mehr in New York war und auch nicht die Möglichkeit sah, da wieder hinzukommen, was ja dann ganz anders kam. Aber nein, das, also ich glaube, im Tagebuch steht irgendwo, dass mir der Zusammenhang zwischen Gut und Böse nie so klar geworden ist wie da. Und das stimmt auch. Also weil ich habe mir gedacht, das ist so wie Rasenmähen. Wenn ich die Spitzen des Bösen wegschneide, muss ich auch die Spitzen des Guten wegschneiden. Also da muss ich die Spitzen eben beseitigen. Und da haben sie eben beides, die bösen Spitzen und die guten eben auch.
Was Sie ja so ein bisschen in Ihrem Buch auch schreiben ist, oder sagen wir mal zur Frage führt, welches System jetzt eigentlich nur den besseren Künstler macht. Weil Sie haben ja auch, ich habe es jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber Sie haben ja in dem Buch auch sowas geschrieben, dass es Sie so ein bisschen beunruhigen würde, wenn Sie jetzt, wenn es jetzt sozusagen, wenn man dieses Oppositionelle in der DDR nicht hätte, dass das ja auch schwierig ist dann als Künstler. Also, oder sagen wir mal so rum gesagt, das eine, also dass dieses Oppositionelle, dass man gegen sozusagen einen Staat über sich hat, der offensichtlich falsch hat und so weiter, dass das ja auch wahrscheinlich künstlerisch sehr beflügelt ist. Während,
steht das da irgendwo?
Ja, das steht da. Also, da bin ich mir recht sicher. Ich werde es dann raussuchen. Also sowas in der Richtung steht da. Und vielleicht habe ich aber auch Halluzinationen, nee, wie die KI.
Kann schon sein, dass man denkt, dass man natürlich, also dass man vielleicht Angst hat, im Wohlgefühl zu versinken. Yeah. Ja,
ja.
Ja, das war aber nicht so.
Okay.
Also als ich in den Westen gekommen bin, war ja alles noch anders als heute.
Ja.
Und ich bin nach Hamburg gekommen, wo ja die großen Zeitungen alle sind. Und ich konnte schreiben, für wen ich wollte. Oder die haben angefragt. Ich hatte erstmal alle die Probleme nicht und habe gedacht, jetzt schreibe ich mal, was ich bisher nicht geschrieben habe.
Ja.
Also weil im Gegenteil, ich habe eigentlich immer gedacht, wenn man so in die Politik gedrängt wird als Schriftsteller, weil man ja gar nicht anders kann, weil das Leben ja eben so ist. So, und dann habe ich gedacht, ich habe noch nie ein Buch über die Liebe geschrieben. Dann habe ich Animal Triste geschrieben. Dann habe ich gedacht, ich habe eigentlich eine interessante Familiengeschichte, die sollte ich auch mal schreiben. Das hätte ich vorher auch nicht gemacht. Also überhaupt habe ich erstmal ziemlich viel Bücher geschrieben, in denen politische Dinge eigentlich eher am Rand oder in einer sehr verallgemeinerten Form vorkam. Dass sich das Politische wieder in die Literatur gedrängt hat bei mir, kam ja erst später. Aber damals, als ich ganz und gar im Einvernehmen mit dem Staat lebte oder ziemlich im Einvernehmen, das habe ich nicht als hinderlich empfunden.
Nicht als hinderlich. Also das heißt eigentlich, diese Entpolitisierung war eher befreiend irgendwie, dass man nicht über Politik schreiben musste.
Ja.
Okay. Also die Politik bietet gar nicht so gute Motive.
Also ich meine, eigentlich kamen Ost und West bei mir immer vor. Also auch in Animal Triste, dass der Mann aus dem Westen, die Frau, so. Hm. Aber gleichzeitig ist er Hautflüglerforscher und sie Dinosaurierforscherin. Also die Unterschiede sind sowohl in einer in der Herkunft. Aber es ist nicht der Hauptgegenstand, im Gegenteil eigentlich. Und die anderen Bücher, also es kamen einige Bücher, wo das keine große Rolle spielt. Also wo es zwar immer der Hintergrund ist, weil wir leben ja in konkreten Verhältnissen, aber überhaupt nicht der Konflikt, um den es so geht.
Mhm. Ja, wie würden Sie dann sagen, hat sich das entwickelt, dass diese Identifikation eigentlich mit dem Osten, also was ich ja gerade schon gesagt habe, ja, Ost und West und so weiter, das bedient man ja medial zunehmend, also das kommt ja, wird ja immer stärker gefühlt. Und es gibt ja dann auch mal diese Debatte über die sogenannte Ostalgie und sozusagen diese Rückbesinnung und so. Ja, wie ist da Ihr Blick so drauf?
Eigentlich gar nicht. Also ich habe mein halbes Leben im Osten verbracht, das ist so. Und manchmal finde ich das auch gut. Also grundsätzlich, nachträglich finde ich das gut für die heutige Situation, weil man einfach beides kennt. So empfinde ich sogar als Vorteil. Obwohl ich nicht, also ich hätte davor auch gern ein anderes Leben gehabt. Aber nachträglich kann ich sagen, ich kann es, nachdem es vorbei ist, auch als Vorteil sehen. Also mir liegt so ein Ostbewusstsein absolut fern. Total. Ich weiß, dass ich bestimmte Dinge weiß. Und ich sehe vielleicht auch den Westen darum ein bisschen anders, aber von Anfang an. Also es haben ja ganz viele so nach 1990 Westdeutsche gesagt, ja, ich weiß ja nicht, wer wir da im Osten gewesen wären. Und wenn ich mir die Leute angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ich weiß, wer du gewesen wärst. Ja, weil man muss ja nur wissen, wie sie über ihr Verhältnis zu ihren Chefs reden oder über Kollegen. Ja. Oder dann weiß man, ob sie eher einen widerständigen Charakter oder einen anpassungsfreudigen haben.
Ja.
Und jetzt sehen wir ja auch, dass das ganz ähnlich verläuft, ja?
Ja.
Also wer seine Meinung lieber verbirgt und oder sich, weiß ich nicht, vielleicht auch wieder besseren Wissens für Dinge einspannen lässt, von denen er weiß, dass sie falsch sind.
Mhm.
Na, der hätte es im Osten eben auch so gemacht. Also so, und das, da finde ich gut, dass man die Erfahrung hat,
ja,
dass man das sagen kann. Aber wie gesagt, genauso froh bin ich, dass es vorbei ist oder noch froher. Aber ich wundere mich besonders über die jüngere Generation, auch unter Schriftstellern, die nun plötzlich finden, sie wollen jetzt mal die DDR-Geschichte aufarbeiten, die sie ja gar nicht miterlebt haben zum Teil oder nur als Kinder. Was ich deshalb so seltsam finde, weil es ist ja nicht wie nach der Nazi-Zeit, also wo die ganze Zeit geschwiegen wurde, aber seit Uwe Johnson oder noch früher wurde ja immer darüber geschrieben. Also dieser Konflikt war ja nicht unbekannt oder unbearbeitet. Und da muss es nicht eine Generation geben, die nun nachträglich aufräumt und sagt, wir werden jetzt mal sagen, wie es wirklich war. Also diese nachträgliche, was ist das eigentlich? Neugier kann es ja nicht sein, weil darüber ist ja viel zu viel bekannt. Also die Lust, da eine eigene Herkunft, einen eigenen Stammbaum sozusagen zu entwickeln, der auf ostdeutsche Identität verweist, ist mir wirklich rätselhaft und für mich selber fremd. Ja.
Sie haben es ja vorhin so gesagt, ja, dann hat man vielleicht mehr Perspektive als Ostdeutscher. Das ist ja auch, was viele so sagen nach dem Motto, wir haben da viel gesehen, breitere Lebensperspektive, sind deswegen politisch jetzt irgendwie weitsichtiger. Muss man ja sagen, Axel Springer, der Hauptfeind der DDR, wenn man so will, der Antichrist der DDR, hat ja, glaube ich, schon in den 70er Jahren gesagt, so mit Blick auf die westdeutschen Linken, die immer so die DDR verharmlost haben, hat er gesagt, die Ostdeutschen sind seiner Meinung nach die besseren Deutschen. Politisch gesehen jedenfalls.
Inwiefern?
Na, er hat das so gemeint nach dem Motto, naja, die Leute im Westen, denen wurde ja die Freiheit geschenkt, die kommen ja nichts dafür erreicht, und aber erzählen trotzdem so viel sozialistisches Zeug und viele waren ja noch so gegen die Wiedervereinigung in 70er Jahre. Und die Ostdeutschen, die hätten ja mit dem Volksaufstand da, die werden ja nur unterdrückt. So, so hat er das gesagt in 70er Jahren.
Naja, so würde ich das nicht sehen. Ich glaube, dass die sind alle schon aus einem Holz, ja. Mhm. Auch wenn ich heute meine, dass die Ostdeutschen natürlich aufgrund ihrer Erfahrung mit einem autoritären Staat oder einer Diktatur vielleicht sogar empfindlicher sind und allergischer reagieren auf bestimmte Dinge, weil sie die eben schon mal erlebt haben und kennen. Aber das ist der Unterschied. Also sie haben es erlebt. Ich halte sie nicht für artverschieden, deshalb von den Westdeutschen. Ich glaube, dass die Deutschen insgesamt kein besonders mutiges Volk sind, so. Also sonst würden sie sich nicht alles gefallen lassen, was sie sich gefallen lassen, ja. Das ist mir manchmal ein Rätsel. Weil die Stimmung ist ja wirklich schlecht und die Umfragen sind so, dass man denkt, gut, 80% sind nicht einverstanden und wütend und verachten die Regierung oder den Kanzler. Aber mehr als diese Unmutgrummeln ist ja eigentlich und AfD wählen. Aber auf der Straße sind die anderen. So, dann sagt man, gut, die Bürgerlichen gehen nicht auf die Straße. Ich denke immer, es würde vielleicht wirklich was verändern, wenn sie es täten. Also wenn nicht immer nur die anderen rumdemonstrieren und schreien.
Aber es ist ja so, dass im Osten, also und eben gerade in Sachsen, für die Sachsen habe ich ein Herz.
Ich merke schon.
Ja, ja, ist so. Also, aber da ist ja schon auf jeden Fall am meisten am Brodeln.
Ja, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Und, ja, und Thüringen.
Und Thüringen ja. auch. Also der Süden, ja, der Süden ist wahrscheinlich ein bisschen aufständischer als der Norden oder die Mitte. Ja, aber also wir sehen, was in England los ist. Wir haben gesehen, was in Frankreich los war. Also hier sind gerade mal die Bauern mit ihren mächtigen Maschinen auf der Straße gewesen. Mhm. Aber sonst einfach Luisa Neubauer mit und Konsorten. Oder die Palästinenser.
Ja.
Also was ja schlimm ist, das müsste ja eigentlich, animiert das ja zu sagen, denen überlassen wir die Straße nicht. Aber ich weiß es nicht, welche Hemmung das ist. Oder warum das auch nicht strukturiert ist. Also die anderen sind ja so gut vernetzt, dass die innerhalb von ein, zwei Tagen Millionen auf die Straße kriegen. Das ist ja wirklich beängstigend. Und ich denke, davor hat auch Friedrich Merz Angst, ja. Kaum macht er was.
Ja.
Tobt die Republik. Heißt nicht die Republik, sondern 10%. Ja. Aber ich halte das nicht für ein ost-west-deutsches Problem.
Okay. Ja, es wird ja vielleicht auch einfach viel überinterpretiert in das ganze Ost-West-Ding, aber es ist ja jedenfalls omnipräsent in der Debatte, ne? Die Ossis, die Wessis und so weiter. Das nimmt ja von Jahr zu Jahr wahrscheinlich statistisch gesehen, wenn man es messen würde, sogar zu.
Ja, vielleicht macht diese Debatte das alles nur schlimmer. Also vielleicht sollte man doch mehr darüber, ich kann mir nicht vorstellen, dass 40 Jahre, oder wie lange war das? Ja, 45. Eine gewachsene Mentalität, über Jahrhunderte gewachsene Mentalität, dermaßen verändert, dass sich das nicht wiedererkennt oder sich nicht wieder annähert. Ich glaube, im Prinzip sind sie sich doch schon ziemlich ähnlich.
Mhm.
Und dieses Misstrauen, das Gegenseitige, ist irgendwie auch geschürt worden. Ich glaube, dass ein großer Fehler darin bestand, dass eben jeder Konflikt, der im Osten aufbrach, nach der Vereinigung, was zum großen Teil Konflikte unter den Ostleuten waren, also waren ja verschiedene Nutznießer und Opfer der Verhältnisse, das wurde alles sofort in Ost-West-Konflikte umgemünzt. Also die einen wurden von denen vereinnahmt, die anderen wurden von denen vereinnahmt. Und plötzlich waren Konflikte, die der Osten mit sich hätte austragen müssen, so wie die Polen und die Bulgaren und die Rumänen und die Tschechen, ja auch, die hatten ja auch keinen Westpartner, die mussten ja auch miteinander sehen oder bis heute manchmal schwierig. Aber das alles wurden Ost-West-Konflikte wurden auf die Art auch zementiert als Ost-West-Konflikte. Mhm. Und darunter sind eigentlich die Konflikte verschwunden, die die Ostdeutschen miteinander hätten austragen müssen. Gucken mich so an.
Nee, ich gucke sie gar nicht an. Ich finde das ja spannend, aber es ist ja wirklich ein enormes Phänomen. Also als ich zur Schule gegangen bin, Ost-Berlin, war das auch immer noch ganz klar. Also wer ist hier ein Ossi und wer ist ein Wessi? Obwohl alle da mindestens mal 15 Jahre nach der oder 10 Jahre nach der Wende geboren waren. Und Berlin ja nun wirklich auch durcheinander gemischt ist, ja, ne? Aber.
Na, ich erlebe das auch bei Einladungen oder so, wo ich bin. Das sind immer die gleichen, auch Ostdeutschen, die noch da sind drei oder zwei. Also auch diese Gesellschaft in meiner Generation hat sich nicht mehr gemischt, großartig. Also vielleicht in Berufsgruppen, in bestimmten natürlich. Aber das, denke ich, bei den Jüngeren, da sind so viele aus dem Osten in den Westen gegangen und studieren da und auch umgekehrt. Also ich denke, irgendwann mischt sich das einfach, oder?
Ja. Ja, weiß ich nicht. Also an sich kann man ja auch sagen, wenn man Teile von Ostdeutschland hat, ist es ja eigentlich auch eher eine Erfolgsgeschichte, würde ich immer irgendwie sagen. Und es ist ja wahrscheinlich Regionen, wo die Dinge noch deutlich besser funktionieren. Also ich würde irgendwie gerade wieder Sachsen sagen. Ja. aber also Bildungssystem auch und so weiter. Ja, ich weiß auch nicht. Also, was es ja noch als Theorie gibt, ist ja, was jetzt hier Holger Friedrich mit seiner Ostdeutschen Allgemeinen immer erzählt, so nach dem Motto, ja, der Osten hatte zu wenig eigene Stimmen, die so laut waren und den Osten vertreten konnten. Weiß ich nicht, oder zumindest kann man ja vielleicht sagen, zu wenig so, also ich meine, jedenfalls ist ja komischerweise so geworden, dass dann die Stimme des Ostens, wenn dann so Gregor Gysi oder so geworden ist.
Ja, und Angela Merkel.
Und Angela Merkel ausgerechnet, ja.
Ja, das stimmt. Das kann schon sein. Also ich habe das immer für einen Fehler gehalten, dass die Leute, die vernünftigerweise erstmal nach 1990 in den Osten gekommen sind, in die Verwaltung, auch in die Universitäten und so, dass die nicht schnell die Ostdeutschen nachgezogen haben, sondern sich den Nachwuchs zum Teil aus dem Westen geholt haben, also ihre eigenen Doktoranden. Mhm. Also, wodurch sich dann natürlich auch in der Verwaltung die Leute eben zum Teil fremdverwaltet fühlten, ja, weil da lauter Westdeutsche saßen, die auch ihre Verhältnisse nicht kannten. Also ich war mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da habe ich, ach so, das war in Bitterfeld, als ich da nochmal über Bitterfeld geschrieben habe, Bitterfelder Bogen über die Solarindustrie. Da ist mir ein paar Mal passiert, da habe ich mit Leuten gesprochen, weil ich über die was geschrieben habe. Und dann gucken die und sagen, Sie sind ja auch von hier, nicht? Naja, dann wissen Sie ja Bescheid. Mhm. Also, dass ich aus dem Osten war, setzte erstmal voraus, dass ich verstehe, wovon die reden in ihren Augen. Und das kann ich auch verstehen, weil, wie gesagt, wir sprachen vorhin darüber, dass man im Westen versucht hat, den Osten zu erklären und hatte das Gefühl, man erzählt schlechte Witze, ja. Also, dass so ein Verbundenheitsgefühl da ist, was aber nur im Vertrauen darauf, dass der andere einen auch richtig versteht, erstmal erwächst.
Okay, dann lassen Sie uns nochmal auf das Buch kommen. Eine Frage, die sich ja manche gestellt haben, ist, Sie schreiben ja relativ wenig jetzt über die aktuelle Zeit, also über die Flüchtlingskrise und eigentlich da auch ja, wie Sie es ja gerade gesagt haben, die Rückkehr der Politik eigentlich in ihre Motive und auch ihre Auseinandersetzung mit dem Fischer Verlag und so weiter. Haben Sie da einfach kein Tagebuch geschrieben oder warum haben Sie das, oder haben Sie es rausgestrichen?
Nein, habe ich nicht rausgestrichen.
Ja, Sie haben
also da habe ich einfach nicht mehr geschrieben. Mhm. Und ich schreibe jetzt überhaupt nicht mehr.
Ja.
So. Darüber habe ich lange nachgedacht, warum ich plötzlich damit aufgehört habe. Also erstens hat es mich offenbar nicht so gedrängt. Mhm. Also ich schreibe, wenn ich alleine bin, wenn ich so. Und ich habe eben viel für Zeitungen geschrieben und denke, dass die Dinge, die man jetzt vermisst, kann ich nur sagen, sollen sich die Leute die Essaybände kaufen, da steht das alles drin.
Ja.
Also offenbar. So, und der Rest, was ich überhaupt noch geschrieben habe, war einfach nur privat. Und privat habe ich da nicht reingenommen, weil ich dachte, das ist auch nicht von allgemeinem Interesse.
Mhm.
Und aber insgesamt nur noch sehr wenig. Und lauter angefangene Tagebücher, dann stehen da 2, 3 Notizen drin. So, und dann so Arbeitstagebücher, aber die mir selber auch nichts mehr sagen, wo ich mir Notizen gemacht habe auf Reisen oder so, als ich über Leonora Carrington recherchiert habe, da sind so Recherchenotizen drin. Also das sind keine Tagebuchnotizen, die irgendeinem Menschen was sagen könnten. Sowas gab es noch. Aber seltsamerweise über Reisen, die mich am meisten so bewegt haben, ich war ja 3-mal in Mexiko, also ein Land, was mich sehr beeindruckt hat, genau wie Sizilien, darüber habe ich nichts geschrieben, aber da war ich auch nie allein und war ständig gut betreut und begleitet. Ja.
Und sagen Sie doch vielleicht nochmal was über die Kuration, auch für unsere Zuschauer. Also wie viel haben Sie da, also Sie haben ja schon gesagt, die private Sachen haben Sie gestrichen, wie viel haben Sie gestrichen ungefähr, also so prozentual und ja, nach welchen Kriterien ist dieses Kondensat hier entstanden?
Also, sagen wir mal, naja, da steht ja Tagebücher von 80 bis, kann man sich ja ausrechnen. Ich nehme an, dass ich 80 oder 90% nicht genommen habe. Aber Also für mich war eigentlich interessant, wovon ich glaubte, dass es auch irgendwie ein zeitgeschichtliches Zeugnis von irgendetwas ist. Und das war eben ich aus dem Osten, komme plötzlich in die Welt da ganz alleine und wie sehe ich das eigentlich? Und bin ja hingegangen ohne Ziel, sondern gucken. Ich wollte ja auch nicht Kunst erforschen oder Architektur erforschen, sondern ich wollte anderes Leben sehen. So. Und das habe ich beschrieben. Und das, denke ich, kann für andere interessant sein. Und dann habe ich von den späteren Sachen nur noch genommen, was sich wirklich auf die Zeit bezog. Hm. Wobei es da einen Eintrag gibt, der mir ein Rätsel ist. Der ist vom 1. Januar 2008. Und da schreibe ich, dass irgendwie alles ziemlich verworren ist, aber ich das Gefühl habe, dass wir in einer lang anhaltenden Kurve immer, also und nicht merken, wie wir von der Freiheit weglaufen und glauben immer noch, wir liefen ihr hinterher. Mhm. Und für mich, also ich habe immer gedacht, für mich hat das 2010, 2011 angefangen. Warum ich 2008 und dann noch am 1. Januar auf diese Idee gekommen bin, kann ich mir nachträglich nicht erklären. Also solche Sachen habe ich reingenommen, aber auch, weil sie für mich selber interessant waren. Und ansonsten war nicht mehr viel, wovon ich glaubte, dass es überhaupt von Interesse sein könnte für andere. Ja.
Und ist das jetzt wirklich quasi einfach nur dann alles, was übrig geblieben ist? Oder haben Sie da auch irgendeine... einen Erzählstrang berücksichtigt oder auch oder wollen Sie dem Publikum was sagen?
Das ist halt so eine Frage, wollten Sie dem Publikum was sagen? Ja, vermutlich wollte ich was sagen, weil sonst hätte ich kein Buch draus gemacht.
Ja.
Also ich wollte ihm nichts sagen, ich wollte ihn was wissen lassen. Das ist was anderes, glaube ich, ja? Ja. Also ich wollte keine Ansage machen, sondern fand nachträglich interessant, wie es so gewesen ist. Und wahrscheinlich hätte ich das nie veröffentlicht, wenn es nicht so ewig lange her wäre alles. Also, wie gesagt, über 40 Jahre, das bin ja schon gar nicht mehr ich. Also da gucke ich mich ja selber an wie eine fremde Person. Und naja, und das Letzte, also auch, da ist ja der Eintrag über Fischer, der eine aus dem Jahr 2018, glaube ich, und der andere 2020, also. Und ich fange damit an, dass ich sage, ab jetzt will ich das alles aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Und ich habe kein Wort mehr aufgeschrieben. Ich habe wirklich 2 Jahre später geschrieben, es ist gekommen, wie ich gedacht habe. Und da das Buch mit Fischer anfängt, habe ich gedacht, ist auch gut, wenn es mit Fischer wieder aufhört.
Ja, verstehe, das ist also ein Bogen.
Ja, das ist dann die Klammer vom Ganzen.
Ja. Ja, also Sie schreiben ja sehr eindrücklich Ihre Angst damals am Anfang, dass Sie jetzt, ob das Manuskript jetzt genommen wird und nicht und so.
Also rausgelassen habe ich übrigens eine ganze Menge Schimpfworte, die ich so zwischendurch, Flüche, die ich reingeschrieben habe. Und es steht ja oft genug drin, für wie blöd ich mich halte. Es steht noch viel öfter drin. Das habe ich auch rausgenommen, weil ich dachte, das geht nicht.
Es steht oft genug drin, meinen Sie. Ja.
Ja.
Ja, vielleicht zum Abschluss ein bisschen trotzdem die Frage, was ja immer viel auch so geredet wird, auch Teil dieser ganzen Ostalgie-Debatte, ist ja die Frage eben, Sie haben ja gesagt, die große Kurve von der Freiheit weg wieder und so weiter. Dieses Phänomen des DDR-Déjà-vus, ja, was ja, worüber viele reden, hilft uns das irgendwie weiter in der Debatte eigentlich? Kann man dadurch was erkennen? Und haben Sie diese Déjà-vus?
Ja, natürlich. Also hat man immer mal wieder, also wenn ich es von mir den Meldestellen höre oder so, wo man anonym Leute anzeigen kann, da denke ich, das hätte sich nicht mal die Stasi getraut. Ja, die haben das heimlich gemacht. Und hier wird offen zur Denunziation der Mitmenschen aufgerufen. Das finde ich sowas Furchtbares. Also so, ich weiß gar nicht, wie man als Staat oder als Organisation zu solchen Dingen aufrufen kann, unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Und alles, was strafbar ist, dafür gibt's Gerichte und da kann man anzeigen. Solche Dinge natürlich. Oder auch, nein, also es passieren hier Dinge offen, die in der DDR verdeckt waren. Und diese Offenheit ist erschreckend, weil man denkt, wenn die nicht mal das Gefühl haben, dass man sowas lieber heimlich macht, dann halten sie das offenbar für legal. Und ich finde, so eine Erfindung wie unsere Demokratie, also dass ihnen das nicht im Halse stecken bleibt, pausenlos von unserer Demokratie zu reden, als gäbe es noch eine andere als ihre. Also entweder gibt es eine Demokratie und die ist für alle oder es gibt keine. Also für mich ist das ja nur noch ein Wort, also für viele Menschen mittlerweile. Das sind so Sachen, wo ich nicht mal sagen kann, es ist wie in der DDR. Es erzeugt nur Gefühle wie in der DDR.
Also das hatte ich ja vorhin schon mal gefragt. Das ist natürlich, oder ist das etwas, was auch unterschiedlich ist? Sie haben ja gesagt, heute schämt man sich dann nicht mehr für sowas und so. Ist ja so ein bisschen, also heute geschieht ja durchaus viel aus dem Brustton der Überzeugung, so was würde ich sagen, auf diesem Gebiet geschieht, also auch von, also wirklich so einen politischen, sehr radikalen oder politische Radikalität. Und das war ja vorhin, was Sie ja so ganz anders beschrieben haben aus der späten DDR, dass da eigentlich nur noch dieses Funktionieren irgendwie auch von der Regimeseite so gekommen ist.
Ja, was meinen Sie jetzt, dass das hier mit...
Na, dass hier durchaus da eine sehr starke, eine sehr radikale Überzeugung so hinter diesen ganzen Phänomenen, auch Meldestellen und so weiter steht. Das wird ja auch so artikuliert, also Brustton der Überzeugung. Während es ja in der späten DDR quasi, wenn ich Sie richtig verstanden habe, alles eher so, ne, die Leute haben es auch selber nicht mehr geglaubt. Es war sehr zynisch, sehr heimlich und so weiter.
Es gab sicher bei der Stasi Leute, die auch fest davon überzeugt waren, dass sie Schild und Schwert der Partei sind. Also das will ich gar nicht... Sonst hätte es wahrscheinlich alles nicht so gut funktioniert. Also der nicht militärische Bereich, glaube ich, der hat auch an sich gezweifelt. Ja. Aber ich meine, hier haben wir es ja oft überhaupt nicht mit Meinung, sondern mit blanker Hysterie zu tun. Und auch mit, also wenn jetzt herauskommt, dass das IPCC, dass sich da 48 oder 44, ich weiß nicht, Leute zurückziehen von diesem ganz schlimmsten Katastrophenpapier. Auf diesem Papier beruht aber ein Gerichtsentscheid in Deutschland, der uns verpflichtet zu irgendwelchen Maßnahmen. Ja. Also so genau merke ich mir das alles nicht, ich weiß nur, dass es katastrophal ist. So. Also diesen Gerichtsbeschluss gibt es, er ist falsch, weil er auf falschen Annahmen beruhte. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, so etwas zurückzunehmen. Wo man denkt, es läuft alles so irrsinnig. Also weil es auf irgendwelchen falschen Annahmen, die schon immer angezweifelt wurden von anderen Klimaforschern, also es war ja keine Tatsache, die da bestand, sondern eine These. Und die wurde angezweifelt und nun erweist sie sich als falsch. Aber darauf beruhen Gesetze, die unsere Wirtschaft ruiniert.
Ja.
So, das alles ist, kann man doch nicht verstehen. Warum eine solche Hysterie sich in der öffentlichen Meinungsbildung überhaupt so ausbreiten kann.
Sie haben gesagt, Gefühle wie in der DDR könnte das erzeugen, also nicht Verhältnisse, aber Gefühle wie in der DDR. Kann man auch als Nicht-DDR-Bürger diese Gefühle irgendwie in sich reproduzieren oder wie sehen die denn eigentlich aus?
Also für Sie?
Ja, also Sie meinten ja, man kann heute dann so Gefühle haben wie in der DDR. Also das ist ja das, was
Sie
erinnern.
Naja gut, für Leute, die kennen die Gefühle in der DDR, die denken, das habe ich so ähnlich schon mal erlebt. Die anderen erleben es dann eben zum ersten Mal, die können uns fragen.
Ja, deswegen frage ich ja, also, was ist das denn für ein Gefühl? So.
Ja, das ist einerseits ein Gefühl der Ohnmacht, man kann es nicht ändern. Und zum anderen ein Gefühl der Überlegenheit, das ist das ganz Komische, dass sich da zwei Gefühle mischen. Man fühlt sich überlegen, weil man weiß, das ist Schwachsinn, das kann man auch lesen, da kann man lernen. Aber man ist dem trotzdem ausgeliefert und kann es nicht ändern. Das ist das Gefühl. Wenn Sie so ein Gefühl haben, dann wissen Sie, wie es in der DDR manchmal war.
Okay. Ansonsten muss man wahrscheinlich dieses Buch lesen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Das Buch können Sie bestellen. Immer noch freundlich, kaum noch geduldig?
Nein, nein, so ist nicht schön. Immer noch freundlich, aber kaum noch geduldig.
Habe ich es falsch gesagt?
Ja, Sie haben das aber weggelassen.
Okay, immer noch freundlich, aber kaum noch geduldig. So, jetzt haben wir es. Können Sie jedenfalls bestellen. Ich kann es Ihnen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Eine interessante Zeitreise. Ich habe jedenfalls auch viel über diese Zeit gelernt, auch ganz profane und einfache Dinge, wie man damals überhaupt gereist ist, wie man sich eine Fahrkarte gekauft hat und wie man so telefoniert hat. Aber das haben vielleicht ältere Leser dann nicht mehr so als Erweckungserlebnis. Aber ich glaube, es gibt viel Spannenderes darin zu entdecken. Wir haben es Ihnen natürlich verlinkt. Ansonsten vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns bald wieder.